Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel. Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Hungry Minds. Ich bin's mal wieder, Kilian Hampel, der hier dieses Intro einspricht. Warum das Ronja nicht tut, liegt daran, dass sie heute nicht dabei ist. Ich nehme die Folge alleine auf und ich bin richtig gespannt. Es wird eine richtig coole Folge. Wir haben einiges vor. Wir haben eine richtig coole Gästin am Start. Und warum wir uns das aufteilen, Ronja und ich, so ein bisschen ist der Hintergrund, dass wir beide sehr viel zu tun haben. Ich Anfang November für 2 Wochen in Mexiko bin im Urlaub, auf einer Hochzeit von einem sehr guten Freund. Die einen oder anderen wissen das schon. Das habe ich ja schon mal erwähnt im Podcast. Und ja, es steht so viel an vor und nach dem Urlaub, auch während des Urlaubs dann Folgen, die produziert werden müssen. Dann haben Ronja und ich gesagt, komm, teilen uns das doch ein bisschen auf. Und das bietet sich heute perfekt an. Das Thema, das wir heute haben, ist nämlich eins, was mich vor allem auch früher sehr interessiert hat, in der Schulzeit. Ich hatte nämlich Lateinabitur und 8 Jahre in der Schulzeit in meinem Gymnasium Latein. Und es geht tatsächlich ums Römische Reich heute. Das klingt jetzt sehr alt und sehr weit weg, ist aber tatsächlich hochaktuell, denn es gibt derzeit einige Bewegungen auf der ganzen Welt, die das Römische Reich für sich so ein bisschen vereinnahmen und hierüber gerne reden und das auch sehr gerne als Vergleich nehmen, um aktuelle Gegenwartspolitik so ein bisschen zu erklären. Und am meisten interessiert eigentlich die USA derzeit und vor allem die MAGA, also die Make America Great Again-Bewegung, das Römische Reich. Donald Trump lässt sich zum Beispiel sehr gerne mit Julius Caesar vergleichen. Seine Anhänger sprechen von einer Republik im Verfall und viele träumen von einem starken Führer, der das Land rettet. Das hat der Julius Caesar damals versucht zu tun. Der römische Diktator gilt als politisches Vorbild hierfür. Das ist eine Vorstellung, die vielleicht absurd klingt, aber echt längst Teil des amerikanischen Diskurses geworden ist. Ja, ich hatte also schon früher eine Faszination fürs Römische Reich, ich habe darüber Hausarbeiten geschrieben, dann in der Schulzeit und auch danach mich noch versucht, da auch weiterzubilden. Irgendwann ist das ein bisschen abgeflacht, würde ich sagen. Ich meine, das Römische Reich existiert nicht mehr. Irgendwann ist es auserzählt, dachte ich mir. Aus irgendwelchen Historienfilmen war es damit eigentlich gut. Jetzt kommt das Thema wieder auf. Und ich bin eigentlich auf das Thema wieder gestoßen, weil ich einen echt coolen und spannenden Spiegelartikel dazu gelesen habe. Der Spiegelartikel wurde geschrieben von einer gewissen Francesca Polistina. Und sie ist Italienerin, hat darüber geschrieben, wieso Diktator Caesar das Trump-Lager so fasziniert. Und sie beschreibt darin eigentlich ganz gut, wie antike Architektur, auch Machtmythen ineinander fließen und wie gefährlich so eine Ästhetik, ja, wie gefährlich so eine Ästhetik des Autoritären werden kann, wenn sie politische Sehnsüchte formt. Francesca ist Italienerin, schreibt regelmäßig über Geschichte und Kultur und Italien für die SZ, für den Spiegel, für andere und schaut dabei auch immer so ein bisschen auf diese Frage, wie Vergangenheit im Heute weiterlebt. Und deswegen bin ich ganz stolz, sind wir ganz stolz, auch heute Francesca bei uns dabei zu haben. Ich spreche gleich mit ihr darüber, ja, warum das alte Rom so eine starke Anziehungskraft hat, was Julius Caesar eigentlich zum Mythos macht. Auch ein bisschen für diejenigen, die es gar nicht so gut wissen, was hat Julius Caesar eigentlich für eine Rolle damals gehabt, in welcher Zeit wurde er groß, wer kam nach ihm, was war vor ihm, denn es war ein ganz wichtiger Zeitpunkt im Römischen Reich. Und es geht dann natürlich in der Gegenwartspolitik darum, was bedeutet es eigentlich, wenn Geschichte zur politischen Inszenierung wird? Warum sind da bestimmte Gruppen gerade so hinterher, Julius Caesar für sich zu beanspruchen? Mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe richtig Bock auf das Gespräch. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Und ja, von dem her ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Francesca Polistina. So, hallo Francesca.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr cool, dass du dabei bist. Ich habe gerade schon eingangs erzählt, von deinem echt coolen Text beim Spiegel, über den wir auch auf dich aufmerksam geworden sind, aber auch B, über dieses Thema. Ich ja, der in meiner Schulzeit das Latein hatte, Latein-Abitur gemacht hat, so ein bisschen vertraut damit ist, jetzt aber auch kein Experte für die römische Geschichte ist. Mich würde jetzt mal eingangs interessieren, Rom und das alte Rom ist ja Faszination, sowohl im popkulturellen als auch im politischen. Es liefert ja schon so ein universelles Vokabular für Macht, für Ordnung, aber auch für Niedergang von politischen Systemen. Wieso ist das denn eigentlich so? Was verbinden wir denn eigentlich mit dem alten Rom so viel, was wir aber zum Beispiel nicht mit dem alten Ägypten oder Mesopotamien oder anderen alten, ja, Reichen verbinden?
Ja, tatsächlich, wenn wir an Rom denken, und ich glaube, das ist tatsächlich auch die wichtigste Frage, denken wir immer an bestimmten Elementen. Wir denken immer an die militärische Dominanz des Römischen Reiches, wir denken an die Hierarchie, wir denken an heldenhaften römischen Kaiser und so weiter und so fort.
Gladiatoren.
Ja, Rom war nicht nur das. Ich möchte nur betonen, ich meine das römische Reich und mit diesem Wort, wir nutzen dieses Wort Reich oder eigentlich Kaiserreich, um die ganze römische Geschichte zu sprechen. Aber de facto war die Kaiserzeit nur tatsächlich ein Teil der ganzen Geschichte. Das Antike, das alte Rom hat mehr als 1200 Jahren existiert, sogar mehr als 2000 Jahren, wenn man sich auf das Ende des Oströmischen Reiches beruft. Und die Dinge haben sich geändert in dieser Zeit. Es gab verschiedene Staatsformen, es gab am Anfang die Könige, über die man wenig weiß. Es gab danach die Republik, die fünf Jahrhunderte dauerte und dann die Kaiserzeit. Und wir denken natürlich immer an die Kaiserzeit. Bei den Griechen ist natürlich anders, wie du selber gesagt hast. Da denken wir normalerweise immer an Aristoteles, Sokrates. Wir denken an das Theater, wir denken an die Philosophie, Demokratie. Mhm. Bei Rom nicht. Rom hat tatsächlich die westliche Kulturen in vielen Aspekten beeinflusst. Ich denke zum Beispiel an das Rechtssystem. Ich denke an die Infrastrukturen, an die Architektur, an das Verwaltungssystem. Aber de facto werden immer noch bestimmte Elemente hervorgehoben, die ich eben erwähnt habe. Ich glaube, weil diese Geschichte so umfassend ist, dass sie sich auch leicht instrumentalisieren lässt. Mhm. Und ich meine damit, wenn man nach Modellen und Figuren in der Antike sucht, findet man in Rom immer etwas. Und man kann auch leicht bestimmte Aspekte dann weglassen. Zum Beispiel, dass der Mythos, also das alte Rom wird, ist gerade in manchen rechtsradikalen Kreisen sehr populär, sehr angesagt. Mhm, und da werden Themen zum Beispiel wie der Multikulturalismus weggelassen. Ich meine, Rom war ein riesiges Reich und wir wissen, es gab auch Kaiser, die nicht aus Rom kommen und auch nicht aus Italien. Es gab Kaiser, die aus heutigen Libyen kamen, aus Spanien. Natürlich sahen die Roma ihre eigene Kultur als überlegen, aber de facto war auch ein multikulturelles Reich und das wird auch zum Beispiel vergessen. Mhm.
Jetzt ist es ja so, danke erstmal für die Einordnung. Wie du gerade gesagt hast, das Römische Reich erstreckt sich über Jahrhunderte, eher Jahrtausende sogar. Und gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, reden wir ganz oft eigentlich nur über einen gewissen Zeitraum, nämlich über den Zeitraum von Julius Caesar als Beispiel. Man nennt es ja die Zeit der Republik vor Christi Geburt, also von 509 bis 27 vor Christus. In der Republik war das so, dass Selbstregierung, Ämterrotation, begrenzte Amtszeit der Konsuln an der Tagesordnung standen. Trotz realer Oligarchie bestimmter Senatoren redet man ja trotzdem davon, dass es ja so das Republik war, fast schon der demokratische Zustand der damaligen Zeit. Dann ist ja was passiert und ich glaube, das ist ja auch, worauf du dich ja in dem Text beziehst und worauf sich auch viele, ich sag mal, autoritäre Gedanken beziehen, dass sich diese Republik verändert hat und dann, obwohl man würde eigentlich sagen, es war andersrum, man denkt ja vielleicht zuerst, war vielleicht du hast gesagt, okay, das Königreich, aber gleichzeitig war zuerst das dominante Nachkommen die Demokratie. Da war es ja wirklich anders. Es war erst was Demokratisches, also die Republik, und danach hat sich so gewandelt, dass autoritäres System durch die Kaiserzeit, die danach es kam, nach 27 vor Christus, die dann erst dominiert hat. Wie würdest du das erklären, dass es sich so gewandelt hat und warum ist das so wichtig zu verstehen?
Ich meine, diese Umwandlung hat tatsächlich mit einer Figur zu tun, die du schon erzählt, die du schon erwähnt hast und die in heutigen Zeiten auch extrem populär ist, nämlich die Figur von Julius Caesar. Also nur zur Einordnung, er war die Person, die sozusagen die Römische Republik in eine Diktatur umgewandelt hat. Und er ist schon immer eine beliebte Figur gewesen. Also ich meine, selbst im Mittelalter wurde er romantisiert, selbst moralisiert oder von den Christen auch akzeptiert, obwohl er kein Christ war. Julius Caesar hatte viele Eigenschaften, die heute durchaus positiv gedeutet werden. Er war sehr ehrgeizig, er war literarisch begabt, er war ein geschickter Redner, militärisch erfolgreich. Er war aber auch manipulativ, er nutzte viele Tricks, um seine Macht zu konsolidieren. Und er war ein Diktator und tat das, was die Diktatoren machen. Also er konsolidierte die Macht, konzentrierte die Macht auf sich oder führte einen Kampf gegen die politischen Gegner. Aber jetzt ist diese Figur so beliebt, weil sie ein bisschen diese autoritäre Führungsfigur verkörpert, wonach man sich in bestimmten Kreisen sehnt. Ich glaube, solche Figuren sind in Zeiten von politischen von Krisenepochen, also von politischen Krisen oder so, sehr populär. Das ist ein bisschen eine Konstante in der Geschichte, der solche Figuren wie Julius Caesar, aber auch später, ich denke an Napoleon oder vielleicht auch an Hitler, dass sie tatsächlich an die Macht gekommen sind, nach Krisenzeiten. Und ich glaube auch, diese Figur ist jetzt so beliebt, weil, sagen wir so, es ist schwieriger, auch für rechtsextremen Kreisen bestimmte Figuren aus dem 20. Jahrhundert zu nutzen, also starke Anführer. Ich denke zum Beispiel an Mussolini oder Hitler. Natürlich gibt es noch Nostalgiker, aber wenn in bestimmten Kreisen, wenn die Rechtsradikalen jetzt zum Beispiel an das große Publikum ansprechen wollen, da können sie diese bestimmte Figuren nicht mehr nutzen, weil sie noch sehr starke negative Emotionen auslösen. Und an Julius Caesar ist es aber anders. Da haben wir keine große Emotion mehr zur Antike, da fühlen wir uns distanziert. Ich will natürlich jetzt Julius Caesar jetzt nicht mit Hitler oder Mussolini vergleichen. Mir geht es einfach nur darum zu zeigen, dass die Antike, ja, zur Antike haben wir keine starken Gefühle und deshalb werden diese Figuren tatsächlich gebraucht, um, ja, um eine politische Agenda zu legitimieren sozusagen.
Ja, und vor allem war es ja so, und ich glaube, das Besondere an Julius Caesar ist ja gerade, dass er nicht ein Diktator immer war. Also er hat ja nicht immer diese Rolle des Diktators inne gehabt, sondern er ist groß geworden in einer Zeit, in einem republikanischen, naja, in einem System der Republik, also dieses Öffentliche, das ihn ausgemacht hat, dass er eben nicht als Diktator gestartet ist, also nicht da hineingesetzt wurde in diese Position, sondern sich da, ja, man würde höflich sagen, herausgemausert hat, aber eigentlich hat er sich ja zum Diktator erhoben, ist da über Leichen gegangen, hat ganz eindeutig auch eine moralische Begründung dafür gebraucht und ist offensichtlich dann, hat sich selber zum Diktator erhoben, was dann am Ende, das darf man ja auch nicht vergessen, das vergisst man oft, das schreibst du ja auch wunderschön, dass am Ende ja glorreich gescheitert ist. Er ist ermordet worden.
Ja,
das
weil er ja kurz danach, genau.
Ja, also es hat ja anscheinend gar nicht mal so gut geklappt. Aber ich glaube, bitte korrigiere mich, wenn es anders ist, aber vielleicht geht es gerade darum, dass er nicht immer Diktator war, sondern ein Diktator werden musste. Und er anscheinend damals gedacht hat, dass das sein Schicksal sei.
Ja, durchaus. Und es gibt zum Beispiel auch diese Figur, der wird der ist in amerikanischen Kreisen sehr populär, die Figur der sogenannte Red Caesar, Rote Caesar.
Rote Caesar, ja.
Ja, genau, das ist eine Figur, das kommt von einem Denker, der Michael Anton, der jetzt Planungsdirektor im Außenministerium ist, also sehr nah an Trump sozusagen. Und in einem sehr umstrittenen Buch, das heißt Stakes America at Point of No Return, spricht er ja über diese Figur. Also er erfindet sozusagen die Figur des Roten Caesar. Rot ist die Farbe der Republikaner natürlich. Und das ist eben eine Figur, eine wirklich autoritäre Führungsfigur, die außerhalb der verfassungsrechtlichen Normen handelt, aber die dadurch legitimiert ist, weil Amerika in einer Notsituation ist. Das ist sozusagen das Narrativ, weil das Land nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu regieren und deshalb braucht das Land solche, ja, charismatische Figuren, die aus dem Nichts gekommen sind, obwohl Trump nicht so richtig aus dem Nichts gekommen sind, aber trotzdem, die sich auch gearbeitet haben und die jetzt starke Entscheidungen treffen und mit einem starken Führungsstil sozusagen.
Also man diagnostiziert erstmal eine schwache Republik offensichtlich und sagt dann gleichzeitig mit so einem Rückgriff auf heroische Vergangenheitsbilder, wie Julius Caesar eben wohl dargestellt wird, man hat jetzt einen Legitimationsanspruch, dass man jetzt diese Republik quasi retten müsste mit ganz besonders starker, wahrscheinlich auch männlicher Führung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man geht davon aus, dass die Nation, dass der Staat, dass die Vereinigten Staaten jetzt korrupt sind, dekadent, nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu regieren. Und deshalb ist diese Figur notwendig, sozusagen, um das Land selbst zu retten, vor den Bürgerkriegen, vor der Sezession sozusagen. Also diese Figur muss sozusagen, ist dazu gezwungen, etwas zu machen, sonst würde das Land kapitulieren. Sonst droht der Verfall des der Verfall des Römischen Reiches ein bisschen.
Ja, aber ich meine, so ist es ja gar nicht gewesen damals, weil Caesar ist ja ermordet worden. Das hat ja gar nicht funktioniert, dass er auf ewig herrscht und auf das ewig weitergeführt wird, oder?
Ja, stimmt. Aber sein Adoptivsohn Augustus hat dann Macht bekommen und er ist der erste Kaiser geworden. Und dann war eine glorreiche Zeit tatsächlich für die Roma. ich meine, was Expansion angeht und so weiter. Also natürlich ist er gescheitert, aber das meine ich wirklich, das habe ich vorhin gemeint, wenn ich gesagt habe, man werde immer nur bestimmte Aspekte betont und andere wiederum weggelassen. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür, wie häufig Caesar als Figur, als Referenzfigur genommen wird. Und Caesar, also Donald Trump anscheinend, ist auch ein Fan davon. Aber natürlich vergisst man immer oder wird absichtlich nicht betont, dass er selber dann kurz danach sozusagen getötet wurde. Das ist ein Detail, aber kein zufälliges.
Ja, oder ist das gerade dieser Märtyrerbegriff, dass er sterben müsste, um etwas Größeres zu erschaffen, diese Kaiserzeit, die danach gefolgt ist? Wird das auch verwendet so, oder ist das gar nicht?
Wie bitte? Ich habe die Frage.
Wird das so auch verwendet? Als Märtyrer quasi?
Ich habe tatsächlich sehr selten ich glaube, Caesar wird tatsächlich als Figur genommen, nicht so sehr für seinen Tod, sondern tatsächlich für die ganzen Eigenschaften, die ich vorhin erwähnt habe. Ja. Dass er für seine Erfolge vor allem, für seine Entschlossenheit und so weiter. Zumindest im öffentlichen Diskurs.
Ja, jetzt, da sind wir schon mal richtig eingestiegen. Also offensichtlich wird die Geschichte instrumentalisiert, sie wird spannend wiedererzählt, um heute auch instrumentalisiert zu werden und vielleicht auch als Legitimation zu gelten für mögliche Umstürze oder Umschwünge, auch in der heutigen Zeit. Es ist ja aber so, ich meine, Donald Trump ist jetzt an der Macht und er ist zum zweiten Mal US-Präsident. Er nutzt, wie du gerade schon auch gesagt hast, auch die MAGA-Bewegung, seine Vertrauten nutzen schon dieses Narrativ öfter. Ein anderer großer Punkt, der ja auch auf das Römische Reich sich bezieht, ist ja diese Ästhetik der Autorität. Also, dass er sagt, es geht nicht nur um die Handlungen, um die Worte, sondern es geht auch um ganz klassische Formen, nämlich auch Kunst, um Säulen, Symmetrie, die für ihn ja ganz, ganz wichtig sind. Donald Trump hat schon mehrfach gesagt, er möchte das Stadtbild auch verändern, dass es eben nicht nur noch Beton ist, sondern auch wirklich dieses Moderne auch ersetzt wird durch das Klassische. Rom prägt ja diese Codes. Also wenn wir ans Forum denken, den Triumphbogen, Tempelästhetik. Wir sehen offensichtlich bei Donald Trump ja gerade, dass er das versucht auch zu rekrutieren. Also Politik, die auf das schöne Klassische, die Staatsarchitektur zurückgreift, die für Tradition steht. Er selber hat ja zum Beispiel jetzt angekündigt, zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit nächstes Jahr, also 2026, möchte er einen monumentalen Triumphbogen in Washington D.C. bauen lassen, angelehnt an den Arc de Triomphe in Paris. Okay, französisch, aber trotzdem soll das ja auch diese, ich sag mal, römischen Werte widerspiegeln. Dieses Nationale, dieses ganz Stolze eines Siegesbogen, den wir da haben. Welche Rolle spielt denn Architektur für Donald Trump, aber auch wenn man auf die römische Geschichte zurückschaut?
Ja, also ich würde schon sagen, dass Trump tatsächlich einen Kampf gegen den Brutalismus und andere künstlerische Stile führt und für die Tradition. Wobei man muss auch erwähnen, dass die römische Architektur auch von Anfang an, ich meine, seit der Gründung der Vereinigten Staaten eine wichtige Architektur ist. Ich meine, selbst die Gründervater selbst haben Rom als Sehnsucht als Gründungsmythos gesehen sozusagen. Und deshalb, es geht nicht nur um die Architektur des alten Rom, sondern auch die Architektur der Gründung der ersten Jahre der Vereinigten Staaten. Das hat damit zu tun, dass Architektur immer gebraucht wird, weil Architektur ist nicht nur Ästhetik, es ist Architektur hilft oder wird genutzt, weil die Macht auch gesehen werden muss. Und deshalb wird Architektur auch von den Diktatoren oder von starken Anführern genutzt, um sozusagen sich selbst zu inszenieren und um bestimmte Emotionen auszulösen, wie zum Beispiel Größe, Dominanz, Prestige, aber auch Angst oder Unterdrücken. Und deshalb sehen wir in bestimmten Ländern riesige Plätze, sei es in Russland oder was in China, riesige Plätze sozusagen mit dominanten Architekturen. Das ist aber nicht nur ein Kennzeichen der von starken Anführer sozusagen, sondern allgemein. Ich meine, wenn wir auch an die Glaskuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin denken. Ich meine, dass sie so modernisiert wurde, und zwar aus Glas, das war kein Zufall. Das musste Transparenz vermitteln, es musste sozusagen Bürgernähe symbolisieren. Also natürlich ändern sich die Sachen, aber Architektur ist immer funktional für die Macht an sich. Und in Demokratie natürlich kann man auch nicht so viel Geld in solche große architektonische Projekte investieren, in Diktaturen schon. Aber ja, die Macht muss auch gesehen werden. Und deshalb ist Diktatur wirklich nie Ästhetik, sondern immer eine Sprache, eine Bühne sozusagen.
Was macht das mit dir persönlich? Ich meine, du bist Italienerin, du bist wahrscheinlich genauso wie wir Deutschen. Wenn ich nach Rom fahre, ich bin total begeistert von Rom und von dieser von den ganzen Bauwerken, die man immer noch so fast im Original erhalten, betrachten kann, ins Kolosseum reinspaziert. Gleichzeitig, wenn ich sehe, wie es auch verwendet wird, was macht das mit dir? Es lässt sich ja trotzdem deswegen nicht weniger stolz sein auf diese Gebäude, oder? Wie würdest du es sagen?
Naja, ich fühle mich jetzt nicht so, also stolz ist vielleicht das falsche Wort. Ja. Ich fühle mich auch schon ein bisschen irritiert. Schwer zu sagen, aber auf der anderen Seite sagt das mehr, weniger über das alte Rom an sich und mehr über die Leute, die diese Architektur dann verwendet haben, sozusagen.
Ja.
Man muss auch zum Beispiel sagen, dass die römische Architektur auch stark von den im Faschismus genutzt wurde. Ich meine, Mussolini war ein großer Fan der römischen Geschichte. Und,
hat er Caesar auch verwendet?
Ja, er war vor allem am Anfang ein großer Fan von Caesar, dann hat sie das geändert. Er wurde vor allem Fan von seinem Adoptivsohn Augustus, aber Mussolini war, er hat natürlich die römische Geschichte genutzt und ausgenutzt, um seine Außenpolitik zu rechtfertigen, also das Vorbild des Imperiums sozusagen. Mhm. Die Territorialexpansion hat viele Symbole benutzt. Ich meine, selbst das Wort Fasches, ich meine, aus dem Faschismus, das war ein Machtsymbol im alten Rom. Also das Wort Faschismus an sich kommt aus einem antiken römischen Machtsymbol. Oder der faschistische Gruß zum Beispiel wird auch römische Gruß genannt. Das ist überhaupt nicht klar, ob die Roma sie so begrüßt haben. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich ist das eine erfundene Tradition, um Hobsbawm zu erwähnen. Aber er hat ganz viele Symbole aus der römischen Zeit genutzt. Und Symbole sind zusammen mit Architektur werden auch immer gebraucht, ne? Weil Symbole und Rituale sind wichtig für eine Diktatur, aber nicht nur für eine Diktatur, also für eine für eine Gesellschaft, um allgemein Emotionen auszulösen, das Gefühl der Zugehörigkeit zu erzeugen. Und deshalb werden sie auch gebraucht.
Bist du aus Rom ursprünglich oder wo kommst du her, aus Italien?
Nein, ich komme nicht aus Rom. Ich komme aus dem Norden,
aus dem Piemont. Okay, wie ist es denn, also vielleicht kennst du Römer, Römerinnen, wie ist bei denen die Stolzquelle ihrer Stadt? Wie würden die sagen, sind sie verbunden mit ihrer Stadt? Gerade wenn wir zurückdenken, ich meine, der italienische Faschismus ist auch nicht so lange her wie der, wie zum Beispiel der deutsche auch. Und wenn dann das auch so stark genutzt wurde, würdest du sagen, sind diese sichtbaren Spuren des Faschismus auch verbunden mit beispielsweise der architektonischen Gegebenheit Roms, der Archäologie zum Beispiel? Ist das dann noch so sichtbar? Ist man dann vielleicht eher... Ja, ist man dann eher nicht so stolz darauf oder gibt es da vielleicht einen Unterschied?
Rom ist ja auch eine besondere Stadt. Jetzt ist nicht eine unproblematische Stadt, eine sehr chaotische Stadt und viele Roma lieben ihre Stadt, aber verdammt an bestimmte Elemente dieser Stadt. Aber ich glaube tatsächlich, was wir davor gesagt haben über... dass das alte Rom in bestimmten Kreisen sehr populär ist. Und ich glaube, da gibt es aber durchaus geografische Unterschiede. Ich glaube, Rom ist vor allem in Amerika populär als zum Beispiel in Europa. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Text geschrieben habe. Ich habe mich gefragt, warum ausgerechnet in den USA? Warum lese ich so häufig von Vergleichen zwischen den amerikanischen Präsidenten und den römischen Kaiser? Sowas würde in Italien nie passieren. Niemals in Italien würde Giorgia Meloni mit einer römischen Kaiser vergleichen, aber selbst Friedrich Merz in Deutschland nicht. Das ist eine Sache, die spezifisch in den USA jetzt ist, weil die Amerikaner sie selbst als eine Weltmacht sehen und deshalb sich hier selber mit den Römer vergleichen. Ein Land wie Italien, wie das heutige Italien, da kann man sich nicht mit dem alten Römer vergleichen. Also wir reden wirklich von zwei verschiedenen Größenordnungen.
Ja, verstehe.
Und dann ist es auch so, dass tatsächlich die Neofaschisten in Italien in den 90er Jahren sich andere Modelle gesucht haben. Das hat ein bisschen jetzt mit der Geschichte des Faschismus in Italien der Nachkriegszeit zu tun, aber vielleicht kann ich eine kleine Zusammenfassung machen.
Ja, gerne.
Die neofaschistische Partei ist tatsächlich in Italien 1946 gegründet worden, also kurz nach dem Ende des Weltkrieges. Und Es war eine Partei, die natürlich diese ganzen Symbole, die schon Mussolini nutzte, die wiederum aus dem alten Rom kamen, weiter benutzt hat und betont. Oder weiter benutzt hat, weil man eine gewisse Kontinuität zum Faschismus betonen wollte. Und das blieb so bis in die 90er Jahren. In den 90er Jahren unterzog sich diese Partei. Diese Partei hieß damals MSI, Movimento Sociale Italiano. Aus dieser Ecke kommt übrigens auch unsere Premierministerin Giorgia Meloni. Diese Partei unterzog sich ein bisschen einen Restyling-Prozess. Und da haben tatsächlich die neue Generation explizit nach neuen Modellen gesucht. Also man hat sich von diesen alten römischen Symbolen, Ritualen sozusagen verabschiedet, distanziert. Und man hat zum Beispiel in der Fantasy-Literatur neue Modelle gefunden. Deshalb ist zum Beispiel ein Tolkien, ein Autor, der unter den Rechten in Italien extrem populär ist. Es gab zum Beispiel vor zwei, auf jeden Fall. Es gab zum Beispiel vor zwei Jahren eine große Ausstellung in Rom, über die man viel geredet hat. Eine Ausstellung über das Leben von Tolkien, Autor von dem Herrn der Ringe. Ja. Und er wurde auch vom Ministerium, vom Kultusministerium finanziert. Der Minister war da, die Ausstellung wurde von der Regierung stark angeworben. Also damit würde ich meinen, dass auch in Italien, ich glaube, das Thema Rom eher zur Vergangenheit gehört. Ich glaube, in anderen Ländern wie in den USA ist das noch präsenter, weil sie sich selbst als große Macht sehen. Italien, ja, natürlich sieht man das ständig an den Spuren, aber das Lämmer in der Schule natürlich auch ganz viel, aber im politischen Diskurs ist das nicht so präsent. Das ist zumindest meine, also im Vergleich zu den USA, das ist zumindest meine Meinung, also meine Beobachtung.
Ja, sehr spannend. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass viele Amerikaner und Amerikanerinnen auch vom Weltbild erstmal dieses America First verkörpern eben auch, weil sie das Gefühl haben, eben Amerika, die USA sind Amerika, was ja an sich schon auch nicht stimmt. Man hat einen ganzen Kontinent, zu dem nicht nur die USA gehören. Und gleichzeitig, ich meine, man kennt es ja auch, ich kenne es von vielen TikToks oder Instagram Reels, wenn es darum geht, irgendwie Geografie einzuordnen bei AmerikanerInnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da gibt es so Videos wie, kannst du eine dieser fünf Länder oder eine dieser fünf Hauptstädte nennen von diesen fünf Ländern, dann wird eine europäische Karte gezeigt und Amerikaner, Amerikanerinnen blamieren sich da regelmäßig, weil sie geografisch offensichtlich nicht so weit darüber hinausdenken können. Das sind bei weitem nicht alle, auf gar keinen Fall. Trotzdem gehen gerade diese Videos immer wieder viral, um so ein bisschen zu zeigen, ja, die sind da halt vielleicht mit einer anderen Anschauung und haben das Gefühl, dass es erstmal nur die USA gibt, was ja vielleicht dann auch so ein bisschen rübergeht, warum man das amerikanische Reich, nicht, dass ich es so nennen würde, aber warum man das vielleicht vergleicht mit dem römischen Reich, diese Größe, ne? Diese Größenordnung.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, also ich habe für diesen Artikel eine Professorin aus Stanford interviewt, eine Historikerin, Caroline Winter heißt sie, und sie hat mir erzählt, dass wirklich das Thema, das alte Rom von Anfang an sehr präsent ist, also von Anfang an, von der Gründung der Vereinigten Staaten an sehr präsent geworden ist. Warum? Amerika war damals ein kleines Land, ein Land, das eine Gründungsmietung brauchte. Und also diese Idee der Gründung ist ein großer Teil der römischen Geschichten. Also es gibt natürlich die Legende, wir kennen alle die Legende von Romulus und Remus, der von der Wölfin sozusagen die Milch bekommen, der von einem Hirten großgezogen werden und am Ende...
Der seinen Bruder umbringt. Ja?
Genau. Diese Gründungsmythos ist hingegen nicht Teil der zum Beispiel der griechischen Geschichte, aber der römischen schon. Und damals hat man wirklich Rom als Mythos genutzt, als ideelles Modell genutzt. Aber, das ist wichtig zu erwähnen, damals haben die Amerikaner, also die Gründervater, hier an die Römische Republik geschaut. Mhm. Erst später, wenn die USA sich angefangen haben, sich selbst als Imperium zu sehen, dann ändert es sich da. Heute schaut man eher in Richtung Kaiserzeit. Aber am Anfang, hat sie mir diese Professorin erzählt, da war wirklich die Römische Republik am wichtigsten. Na, und das hat sie dann natürlich geändert, weil Amerika selbst sich geändert hat. Damals war Amerika nicht ein großes Imperium wie heute, sondern ein junges Land, das sich selbst nach einer Mythologie gesucht hat, sozusagen.
das aus dem Ei geschlüpft ist, wie Rom quasi. Ja, damals aber im 18. Jahrhundert, das kommt einem ja irgendwie, also klar, die Gründung Amerikas ewig vor, wenn man es vergleicht mit der Gründung Roms, liegen halt nochmal 2000 Jahre dazwischen. Ne?
Ja, das war nicht nur, das war wirklich ideelle Natur, aber ja. Man hat einfach nur, ja, man hat sich natürlich, glaube ich, nicht verglichen mit dem Rom, aber man hat gerne an die Roma geschaut und deshalb gibt es auch viele Städte, die Rom heißen. Es gibt ein Capitol ist nichts anderes als Campidoglio in Rom oder zum Beispiel eine Stadt wie Cincinnati, beruft sich auf Cincinnatus. Also es gibt auf kultureller Ebene ganz viele Bezüge sozusagen auf die römische Geschichte und auf die römische Republik vor allem damals. Ja. Und die Architektur selbst. Ne? Am Ende wurden die großen Paläste im, und Gebäude im neoklassizistischen Stil gebaut.
Ja, jetzt haben wir einiges gehört, wie auch Rechte, wie die MAGA-Bewegung, wie Trump, aber auch Neofaschisten in Italien, die alte Zeit, das alte Rom verwenden quasi für ihr Narrativ. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, wenn wir schauen, okay, es gibt die Republik, die Stärke von Verfahren hat, von Verletzlichkeit, vielleicht auch durch Elitenkonflikte, aber vor allem eben auch dadurch, dass man eben keinen Diktator an der Spitze hat. Dann hat man danach die Kaiserzeit, die eindeutig zeigt, was alles auch für Repressionen es gab, wie die Kriege, die geführt wurden, aber gleichzeitig natürlich auch für die glorreiche Zeit von Rom stand, durch die ganze Erweiterung der Grenzen und diesen Aufbau dieses riesigen römischen Reiches. Wenn wir in die Zukunft blicken, was bleibt denn dann? Wo würdest du sagen, mit welchen Aspekten Roms kann man die heutige Debatte fruchtbar machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja, das wird sich, wie gesagt, man findet in diesen großen Geschichte etliche Aspekte, die auch in der Gegenwart genutzt werden könnten. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass diese Geschichte auch umfassend und vollständig erzählt wird, dass man nicht nur bestimmte Aspekte immer betont, dass man nicht die Komplexität reduziert, weil zum Beispiel Rom wird immer auch als eine Macho-Gesellschaft gesehen. Es war so, tatsächlich Frauen waren untergeordnet, aber die hatten auch ein bisschen eine Rolle, also mehr als zum Beispiel auch in Griechenland. Und also meine Hoffnung ist, dass man tatsächlich nicht die Geschichte nutzt, um bestimmte, ja, eine Agenda oder bestimmte Propaganda zu dienen. Was die Zukunft angeht, das, ja, die Zukunft ist offen.
Das werden wir sehen.
Wir werden sehen.
Ja. Spannend. Vielen Dank, Francesca. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich meine, wir haben deinen Artikel jetzt eigentlich relativ gut durchgenommen, würde ich sagen. Einmal die Aspekte geblickt. Wir haben sowohl über den Bezug zur rechten Bewegung gesprochen, als auch was die Architektur angeht, wieso man das immer diese Ästhetik des Autoritären wieder verwendet. Wir werden wohl auch noch in der Zukunft bei verschiedensten Bewegungen aus allen Nationen wahrscheinlich einen Bezug sehen, einfach auch, weil diese Faszination für die Historie, aber auch für diese Figuren, diese ja, sehr, sehr schillernden, bekannten Figuren, wie eben auch Julius Caesar eine war, oder auch sein Sohn dann, Augustus, immer wieder beobachten können. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Zunge brennt?
Ja, vielleicht sollten wir auch anfangen, nicht die alte Geschichte, die Antike nicht mehr so undifferenziert zu akzeptieren sozusagen. Das ist auch, was ich vorhin gesagt habe, dass häufig wird die Antike explizit genutzt, weil sie so harmlos klingt. Weil bestimmte Wörter, auch eine Diktatur in der Antike klingt nicht so wie eine Diktatur in der heutigen Zeit, aber de facto werden diese Wörter und diese Begriffe auch genutzt, um heutige sozusagen Mechanismen und Machtmechanismen zu legitimieren und
vielleicht. Da sprechen wir natürlich dann auch über demokratische Bildung wahrscheinlich auch, über die Demokratie als beste Herrschaftsform, was wir, wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, wo eben auch, ich glaube mal, vergessen wird, was wir eigentlich jetzt erreicht haben in den letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass man vielleicht nicht zu einer Diktatur zurück möchte. Ne?
Ja, und auch, das ist auch wieder ein Narrativ, es ist nicht so, dass die Kaiserzeit die Antwort auf die chaotische Zeit der Republik war. Also ich meine, die Diktatur ist nicht immer die Antwort auf die auf die Krisenzeiten, und das ist, obwohl das wirklich ein starkes Narrativ ist. Also selbst dieser Michael Anton, der diesen Begriff des roten Caesars geprägt hat, ist der Meinung, dass am Ende Caesar ja die Probleme Roms gelöst hat. Also sozusagen mit Einführung der Diktatur.
Ja, offensichtlich zu kurz gedacht, ne? Sehr gut. Danke, Francesca. Danke für die Einordnung. Danke für deine Zeit. Total spannend, mal diese Perspektive zu hören. Ich meine, sagst selber, du bist keine Historikerin, aber du schreibst täglich über Italien, über auch den Bezug zur Historie. Und glaube ich, hast da einen super Einblick uns geben können, was es damit auf sich hat und warum gerade Trump und die MAGA-Bewegung, aber auch andere rechte Positionen so gerne auch wieder auf Caesar, auf das alte Rom blicken.
Okay, danke. Ja. Vielen Dank für die Einladung.